ARD.
Du, David?
Jana?
Ich habe heute was geträumt. Weniger arbeiten für mehr Geld.
Was ihr da draußen nicht sehen könnt, Anna Planken hält einen
Regenmacher für Entspannung.
Und da wolltest du jetzt deinen Traum nochmal akustisch untermalen.
Absolut.
Wo du vom weniger arbeiten für mehr Geld träumst.
Entspannt dich das nicht?
Total. Voll nett. Ja, wäre cool. Aber wer weiß, wo wir noch hinkommen. Weil eine der großen Gewerkschaftsforderungen im Moment ist ja fast schon so ähnlich wie dein Traum.
Ja, die heißt, weniger arbeiten für zumindest das gleiche Geld. Rechnet man das auf einen Stundenlohn, dann gibt's ein fettes Lohnplus. Ist ja klar, dass Arbeitnehmer das toll finden.
Aber können Firmen das stemmen? Was machen diese Wünsche mit unserem Wirtschaftsstandort? Die Arbeit wird ja nicht weniger. Bleibt das dann liegen?
Oder funktioniert das alles über mehr Motivation? Wenn die Leute mehr Bock haben, schaffen sie mehr, sind sie produktiver und dann macht sich die Arbeit in weniger Zeit fast ganz allein.
Das ist eine steile These und dieser These gehen wir nach in dieser heutigen Folge von Plus Minus, dem Wirtschaftspodcast mit Anna Planken
und David Alf.
80% der Deutschen würden gerne weniger arbeiten, am liebsten allerdings nur, wenn sie nicht weniger verdienen.
Würdest du gerne weniger arbeiten?
Ganz ehrlich,
Ich
arbeite weniger. Ich achte darauf tatsächlich.
Aber du verdienst nicht gleich viel.
Das muss man leider so sagen, richtig. Das ist die Downside dieser Einstellung.
Weil es hätten ja alle so viele Ideen, was man mit dem mehr an Zeit anfangen könnte. Mehr Familie, mehr Partner unterstützen, vielleicht auch für sich selbst mehr Zeit haben.
Total. Sich gesellschaftlich engagieren, auch das sind alles Themen, die bei den Leuten momentan relativ viel durchdacht werden und die dann so ein bisschen scheitern an der Realität, wenn man eben zu viel Zeit mit Arbeiten verbringt.
Ja, ist die Frage, könnte das denn vielleicht trotzdem funktionieren, wenn man es gut durchdenkt? Wir haben jetzt schon viel zu wenige Arbeitskräfte, ist ein Fakt. Überall wird gejammert. Restaurants müssen schließen, weil sie keine Mitarbeiter finden. Einen Handwerkertermin zu bekommen, das dauert ewig, weil es zu wenige sind.
Und das wird in den nächsten Jahren ja nicht besser. Im Gegenteil, wenn die Boomer in Rente gehen, werden wir fast ein Drittel weniger Arbeitskräfte in Deutschland haben und der Rest will dann auch noch weniger arbeiten. Ich fühle mich ein bisschen schuldig. Die Rechnung kann eigentlich nicht aufgehen, oder doch?
Naja, weniger arbeiten fürs gleiche Geld, das Thema wird gerade überall diskutiert und auch heftig. Die einen wollen es unbedingt, die anderen sagen, völlig unmöglich. Wir müssten eigentlich mehr arbeiten statt weniger. Wer hat denn recht?
Dafür müssen wir erstmal klarstellen, wovon wir reden. Der 35-Stunden-Woche, der 4-Tage-Woche mit oder ohne Lohnausgleich. Soll die gleiche Arbeit nur auf weniger Tage verteilt werden oder darf es ein bisschen was von allem sein?
In der Diskussion werden ständig Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn wir unsere Arbeitszeit, sagen wir mal 40-Stunden-Woche, auf 4 Tage verteilen, dann arbeitet man 4 Tage, aber 10 Stunden am Tag. Da brauchen viele erstmal einen Tag frei, um sich davon zu erholen.
Und das kommt natürlich total auch auf die Arbeit an, aber 10 Stunden am Tag ist ganz schön viel. Braucht man dann, wie du sagst, irgendwie vielleicht doch den Freitag, um klarzukommen? Auf Dauer ist das womöglich an der einen oder anderen Stelle nicht gesund. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann.
Also lass uns ganz konkret reden über eine echte Arbeitszeitverkürzung. Von 40 Stunden auf 35, 36, vielleicht sogar auf 32 Stunden pro Woche, wenn wir nur 4 Tage und dann am Tag nicht mehr als 8 Stunden arbeiten wollen. Wenn ich für 32 Stunden aber das gleiche Geld verlange wie für 40 Stunden, dann ist das eine Lohnerhöhung von 20% und für Arbeitgeber total teuer.
Und da kommen wir genau zu dem Streitpunkt. Zahlen müssen das ja die Arbeitgeber. Aber können die das? Und können wir uns das als gesamte Volkswirtschaft überhaupt leisten, auch gerade jetzt, wo es ja nicht so besonders gut läuft mit der Konjunktur?
Unser Plus-Minus-Team hat sich genau das angeguckt und gefragt in verschiedenen Unternehmen. Zuerst waren wir südlich von Stuttgart bei Timo Gökeler. Sein Unternehmen baut Spezialwerkzeuge für Messtechnik. Also das ist ein Betrieb, der richtig produziert. Seine Mitarbeiter haben alle am Freitag frei. Vor gut 3 Jahren hat er die Arbeitszeit von 40 auf 36 Stunden zusammengestrichen, bei vollem Lohnausgleich.
Und eigentlich wollte er damit vor allem die so dringend gebrauchten Fachkräfte anlocken. Aber die 4-Tage-Woche hatte dann für ihn noch einen ganz anderen Effekt.
Wir haben einen höheren Umsatz und somit auch einen höheren Gewinn mit weniger Anwesenheit und weniger gearbeiteten Stunden.
Also für ihn war es dann am Ende gar kein Problem. Er hat sogar mehr verdient.
Das ist verrückt, oder?
Wie genau er das gemacht hat, schauen wir uns gleich an. Aber er hat noch eine andere wichtige Erkenntnis aus dieser 4-Tage-Woche gezogen.
Ich habe gesündere Mitarbeiter, ich habe zufriedene Mitarbeiter. Wir haben nur 2,2% Krankenstand gehabt im letzten Jahr, im Gegensatz zu 4,7 in Baden-Württemberg.
Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Haben auch viele Studien ergeben, zum Beispiel diese hier aus Großbritannien. Dort haben 61 Unternehmen ein halbes Jahr lang diese 4-Tage-Woche getestet und die meisten von ihnen haben genau diese Erfahrung gemacht. 56 sind deshalb genau bei diesem neuen Arbeitszeitmodell geblieben.
Die Studie wird nachher noch eine Rolle spielen, aber jetzt schauen wir uns, ich habe es gerade versprochen, nochmal genau an, wie das Timo Gökeler geschafft hat, mit weniger Stunden mehr zu verdienen.
Naja, er hat in seinem Unternehmen zum einen die Arbeit effizienter organisiert. Mails werden jetzt gebündelt und auf einmal beantwortet. Es wird einfach schneller gearbeitet.
Was ganz spannend ist, er hat mit so kleinen Maßnahmen seinen Mitarbeitern es noch einfacher gemacht, effizient zu arbeiten. Er hat seinen Mitarbeitenden zum Beispiel einfach einen dritten Bildschirm auf den Schreibtisch gestellt, damit die nicht ständig irgendwelche Programme neu aufrufen und dann schließen müssen, sondern alles immer im Blick haben.
Das hört sich jetzt erstmal danach an, als ob sie die gleiche Arbeit in weniger Zeit machen. Das wäre dann aber auch eine klassische Arbeitsverdichtung und auch nicht das Gelbe vom Ei. Vor allem stelle ich mir die Frage, ob das auf Dauer jetzt so mit drittem Bildschirm und allem nicht in Wirklichkeit eine höhere Belastung ist.
Ist ganz lustig, das ist ihm nämlich dann auch aufgefallen. Da sind viele kleine Verschnaufpausen weggefallen und die Arbeit ging zwar schneller, war halt aber auch anstrengender. Und diese Einsicht hat ihn dann dazu bewegt, wenigstens mit kürzeren Arbeitszeiten einen Ausgleich zu schaffen.
Außerdem hat er natürlich auch den Vorteil, er kann einfach den Freitag dicht machen. Der ganze Betrieb kommt dann nicht. Das kann ja nicht jede Firma. Manche müssen die Maschinen 24 Stunden an 7 Tagen laufen lassen, damit es sich lohnt. Und wenn wir in eine ganz andere Branche schauen, wie zum Beispiel die Pflege, dann sieht das ja auch völlig anders aus. Da kann man ja nicht einfach zu Hause bleiben.
Oh ja, die Pflege, da wird es ja besonders eng, beziehungsweise da ist es schon total eng. Es gibt heute schon immer mehr Menschen, die gepflegt werden müssen und zwar von immer weniger Pflegerinnen und Pflegern und das wird auf jeden Fall schwieriger werden die nächsten Jahre. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man da mit weniger Arbeitsstunden hinkommt. Da geht ja keine 4-Tage-Woche.
Ja, verrückt glaubt man nicht, aber es geht wunderbar. Sagt nicht ich, sondern sagt Andreas Klaus. Er ist Vorstand beim Kreisverband Sangerhausen. Das ist in Sachsen-Anhalt beim Deutschen Roten Kreuz. Und da haben sie in den Pflegeheimen im Januar eine 36-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich eingeführt.
Und ich finde das total krass. Es gab sogar zusätzlich eine kleine Lohnerhöhung obendrauf und einen einmaligen Inflationsausgleich. Die 4-Tage-Woche zum Beispiel ist auch möglich. Das können sich die Mitarbeitenden dann aussuchen, ob sie ihre 36 Stunden auf 4 oder 5 Tage verteilen wollen.
Und es funktioniert. Es funktioniert sogar super, hat uns Andreas Klaus erzählt. Sie haben dafür die Dienstplanung geändert. Das ist mittlerweile ein ziemliches Tetris-Spiel geworden. Und er hat diese Abläufe, die in der Pflege damit dranhängen, digitalisiert. Tolles Fazit. Alle sind damit total zufrieden. Sowohl Mitarbeiter als auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime. Die haben sogar das Gefühl, dass mehr Personal da ist, stimmt ja gar nicht.
Das stimmt überhaupt nicht. Der Trick dabei ist, dass alle effizienter eingesetzt werden. Effizienzgewinne nennt Andreas Klaus das. Man spart, weil alle digital besser geplant sind. Normalerweise verdient daran das Unternehmen. Er gibt es eben zu 100% an die Mitarbeitenden weiter, weil ihm das wichtig war.
Man muss aber ehrlich sagen, das funktioniert deshalb so gut, weil er relativ viele Mitarbeiter hat. 420 Beschäftigte, da ist das viel einfacher, Spielräume zu entdecken, was den Dienstplan angeht, als so ein kleines Pflegeheim, das vielleicht nur mit 20 oder 30 Beschäftigten jonglieren muss.
Und, das sagt Andreas Klaus auch, ihm sitzt halt kein Aktionär im Nacken, der irgendwie eine gute Rendite verlangt. Das Deutsche Rote Kreuz ist ein gemeinnütziger Verein und muss gar keinen großartigen Gewinn machen.
So, was haben wir? Wir haben jetzt zwei Arbeitgeber, die die Arbeitszeit wirklich reduziert haben, also nicht nur auf weniger Tage verteilt haben. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen, in denen eine Arbeitszeitverkürzung meist als schwierig bis unmöglich angesehen wird. In der Pflege, weil sich eben immer weniger Menschen um mehr Pflegebedürftige kümmern müssen. Und in Betrieben, die was produzieren, wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Maschinen ja länger laufen müssen, um effizient arbeiten zu können.
Interessanterweise war ja Vorreiter bei der 35-Stunden-Woche Ausgerechnet die Metallindustrie, da gibt es die Idee der 35-Stunden-Woche schon super lang, erfolgreich. 1984 haben sie über mehrere Jahre verteilt die Arbeitszeit verkürzt.
Das war allerdings eine ganz andere Situation. Damals hatten wir viele, viele Arbeitslose und es ging darum, ja mit dieser Maßnahme mehr Menschen in Jobs zu bekommen. Und das hat laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auch gut funktioniert. Die Frage ist jetzt aber, geht das auch im umgekehrten Fall mit weniger Mitarbeitern?
In unseren Beispielen offenbar schon, aber eben nicht einfach so, sondern da muss man natürlich was in den Arbeitsabläufen, an der Planung verändern. Aber unmöglich scheint es auf jeden Fall nicht zu sein.
Einigen wir uns auf so ein herzhaftes Ja-Aber. Wenn wir nicht, funktioniert das Ja-Aber. Wir haben also zwei Fälle, in denen es geklappt hat. Die Unternehmen sind zufrieden, die Mitarbeiter auch. Es gibt weniger Krankheitsfälle. Dazu passen die Studien aus Großbritannien. Es gibt auch noch eine aus Island, aus den USA. Bei uns wird das auch gerade getestet. Die Ergebnisse sehen überall ähnlich aus. Es sieht positiv nach freier Zeit, entspannen am Strand aus.
Ja, ich möchte jetzt deine Freizeitfantasie hier aber nicht trüben. Zur Wahrheit gehört auch, dass diese Studien nicht unbedingt auf ganze Volkswirtschaften übertragbar
Schade.
Sind. Ja, es gibt schon auch Kritikpunkte. Zum einen sind die halt freiwillig. Das heißt, es machen hauptsächlich Unternehmen, die sowieso schon drüber nachgedacht haben, ihre Arbeitszeit zu kürzen. Und sie haben alle nur so ein paar Monate gedauert. Da kann man dann halt schlecht abschätzen, welche langfristigen Folgen eine Arbeitszeitverkürzung hat.
Es könnte nämlich tatsächlich Folgendes passieren. Bei aller Sehnsucht nach mehr Freizeit, wenn alle effektiver arbeiten, sprich die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigen, dann könnte das langfristig natürlich deutlich stressiger werden. Den Effekt kann man aber in 6 Monaten, so lange haben die Studien gedauert, überhaupt nicht messen.
Und wir wissen eben auch nicht, wie sich das auf das soziale Miteinander im Unternehmen auswirkt. Wenn es zum Beispiel gar keinen Tratsch mehr an der Kaffeemaschine gibt oder auf die Kreativität in Unternehmen wie zum Beispiel der Werbebranche, weil da natürlich die tollsten Ideen nicht unbedingt am Schreibtisch per, weiß ich nicht, Videocall passieren und entstehen, sondern vielleicht beim Gespräch auf dem Flur.
Ne? Ich kenne sogar Leute, die gehen extra mit den rauchenden Kollegen vor die Tür, auch wenn sie nicht rauchen.
Das stimmt.
Um diese gemeinsame, kurze, freie Minute zu haben.
Vielleicht gehöre ich zu diesen Menschen.
Josefine
Hofmann ist Wissenschaftlerin am Fraunhofer Institut in Stuttgart und die hält die Studien deshalb für wenig aussagekräftig. Für sie gibt es im Moment eigentlich gar keine einzige seriöse Studie zur 35-Stunden-Woche oder zur 4-Tage-Woche. Sie sagt, da muss halt noch super viel geforscht und ausprobiert werden.
Ja, aber trotzdem geben diese Studien so ein paar Anhaltspunkte. Viele Unternehmen haben zum Beispiel berichtet, dass sie leichter Mitarbeiter gefunden haben. Das wäre ein echter Pluspunkt, gerade beim Fachkräftemangel. Wenn man zum Beispiel eine 4-Tage-Woche anbietet, kommen mehr und bewerben sich bei mir. Viele Jüngere erwarten das sogar von einem guten Job. Im Kampf um die Fachkräfte ist das ein wichtiges Fund.
Und es ist ja auch noch die Frage, ob wir wirklich alle immer nur 4 Tage die Woche oder 35 Stunden arbeiten wollen. Das mag sich ja auch im Laufe eines Lebens ändern. Wenn ich jung bin, bin ich vielleicht total agil und will mehr arbeiten, dann reduzieren, wenn ich Familie habe und später nochmal durchstarten. Für den Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, mit dem haben wir gesprochen, der arbeitet beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der Bundesagentur für Arbeit, ist das ein wichtiger Punkt bei der ganzen Diskussion.
Es geht nicht darum, das starre 5-Tage-Modell durch ein neues, starres 4-Tage-Modell zu ersetzen, sondern im Grunde brauchen wir eine X-Tage-Woche, also die Wahlarbeitszeit, die für jeden individuell gilt, die man anpassen kann und die man betrieblich dann trotzdem immer noch in der Zusammenarbeit unter einen Hut bekommt.
Das würde Andreas Klaus vom Deutschen Roten Kreuz vermutlich sogar unterschreiben, denn auch ihm ging es ja bei seiner Umstrukturierung im Betrieb um flexible Arbeitszeiten, die jeder nach seinen eigenen Bedürfnissen auswählen kann. In seinen Pflegeheimen kann man sogar seine tägliche Arbeitszeit aufsplitten. 3 Stunden morgens, 3 Stunden abends machen einige, die zu Hause noch Kinder betreuen müssen.
Und wo du das gerade sagst, ne, das ist ja auch häufig ein Argument, das die Befürworter der 4-Tage-Woche anbringen, dass so Frauen, denn die sind es ja meistens noch, die beruflich zurückstecken, wenn da zum Beispiel Kinder kommen, die Möglichkeit haben, mehr zu arbeiten, wenn der Partner mal einen Tag mehr zu Hause ist. Meinst du, das könnte einen Effekt haben?
Ja, wenn der Partner dann das so macht.
Das ist dann
ja,
auch wirklich
macht. Das ist ja immer eine Absprachesache. Ja. Und es ist vielleicht auch eine Sache von Ausprobieren. Auf jeden Fall könnte man vielleicht besser jonglieren.
Wenn das dann aber klappt und wenn sich mehr Frauen entschließen, Vollzeit zu arbeiten, also dann eben 4 Tage, dann werden halt auch wirklich mehr Arbeitsstunden generiert Um mal wieder zur gesamten Wirtschaft zurückzukommen. Wenn Frauen, die bislang vielleicht nur 25 oder 30 Stunden gearbeitet haben, dann aufstocken, wäre das natürlich ein Gewinn für die ganze Wirtschaft.
Aber hilft das wirklich oder ist es vielleicht nur Kleinkram? Stell dir mal vor, wir arbeiten alle nur noch 4 Tage statt 5, dann sind das 20% weniger Arbeitskraft. Wenn da einige Frauen ihre Arbeitszeit ein bisschen aufstocken würden, wird das ja gar nicht reichen. Mhm. Ich frage mich, wie das für unsere Wirtschaft funktionieren soll. Und Oliver Stettes, der sich beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft mit dem Thema beschäftigt, der fasst das hier für uns so zusammen.
Naja, grundsätzlich müssen wir damit rechnen, dass demografiebedingt Babyboomer ausscheiden. Schlicht und ergreifend gehen uns dadurch Arbeitsstunden in der Zukunft verloren. Und wenn wir dann nochmal die Arbeitszeit verkürzen, dann würden uns noch mehr Stunden verloren gehen. Das können wir uns schlicht nicht leisten.
Und mit dieser Meinung ist er nicht allein. Es klingt ja auch ziemlich logisch, zumal wir im internationalen Vergleich relativ wenig arbeiten und im Moment auch nicht gerade glänzen durch wirtschaftlichen Erfolg.
Also wird es vielleicht doch ein Traum bleiben, weniger zu arbeiten? Oder gilt das dann nur für Privilegierte, die eben bei einem Arbeitgeber sind, der das gut wegstecken kann? Was würde das dann für unsere Gesellschaft bedeuten? Ich hätte da Sorge, dass es die eine Seite der wenig Arbeitenden gibt und auf der anderen Seite die immer noch alles wegschaffen müssen und sich das gar nicht erlauben können.
Und die Sorge ist gar nicht so unbegründet. Das zeigt ein Blick auf Frankreich. Dort wurde schon im Jahr 2000 die 35-Stunden-Woche per Gesetz eingeführt. Und so ganz glücklich sind sie damit nicht geworden.
Nee. In einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung steht, dass sich vor allem Leute in Führungspositionen und im Management natürlich wunderbar damit einrichten konnten. Aber in den Fabriken und in den Läden klappt das alles so gar nicht. Die beschweren sich vor allem über die Arbeitsverdichtung, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und darüber, dass sie ihre Arbeit kaum noch planen können, weil das Ganze so umgesetzt wurde, dass sie flexibel einsetzbar sein müssen, sie selber, aber selbst keine Flexibilität bekommen.
Allerdings, das gehört dazu, ist Frankreich nicht so richtig gut mit uns zu vergleichen. Sie haben zum einen keine so große Exportindustrie, die sich bei den Kosten mit chinesischen Herstellern messen lassen müssen.
Auch wahr.
Und zum anderen wurde es von der Regierung angeordnet. Bei uns ging das theoretisch zwar auch, aber traditionell wird das bei uns eher zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt.
Kommen wir also nochmal zurück zu unserer Diskussion und der Kernfrage, kann das alles funktionieren? Im Einzelfall schon, aber für die gesamte Wirtschaft wird es schwerer.
Denn um die geringere Arbeitszeit auszugleichen, müsste unsere Produktivität steigen. Also das, was wir pro Stunde an Wert herstellen, um so die kürzere Arbeitszeit wieder auszugleichen. Diese Produktivität ist aber in den letzten 10 Jahren nur sehr mäßig gestiegen bei uns. Die bräuchte einen Schub. Dann könnte das klappen.
Also landen wir vielleicht am Ende wieder bei der Wunderwaffe, den Träumen der Zukunft der KI?
Also wenn KI zum Beispiel einige blöde, zeitfressende Routinearbeiten abnehmen könnte, dann könnten wir uns natürlich bei der Arbeit aufs Wesentliche konzentrieren.
In der Pflege oder im Krankenhaus zum Beispiel müssen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja immer zusätzlich zu ihrer Pflegearbeit ständig am Computer, was sie tun, dokumentieren.
Das frisst total viel Kraft, total viel Zeit und es wäre doch super, wenn das irgendeine Technik, irgendeine KI von mir aus ein Roboter übernehmen könnte. Dann bleibt den Pflegerinnen und Pflegern mehr Zeit, um sich um die Menschen zu kümmern.
Ja, und das können wir auch noch weiter spinnen. Bill Gates sagt sogar, die KI ist genauso revolutionär wie damals die Handys oder das Internet. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist es noch revolutionärer, aber es gilt natürlich, KI kann natürlich nicht überall gleich gut angewendet werden und auch nicht alles übernehmen.
Denn alle Berufe, die direkt mit Menschen zu tun haben, lassen sich halt nicht einfach durch KI ersetzen. Wir denken an sowas wie Kinderbetreuung oder Sozialarbeiter. Dafür könnte bei den Juristen schon bald die KI irgendwelche Gesetzestexte raussuchen oder deine Buchhaltung übernehmen. Wäre schon gut, ne?
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich dann hundertprozentig drauf verlassen möchte, weil eigentlich hätte ich gerne noch ein Gehirn, was dazu denkt. Aber das ist was anderes. Es gibt eine ganze Reihe von Bedenken bei der KI. Bis hin zu der Sorge, stell dir vor, wir werden irgendwann komplett ersetzt und die KI übernimmt die Weltherrschaft. Aber das wäre jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ja,
also halten wir fest, ganz viel, was wir womöglich durch KI gewinnen können, ist noch Wunschdenken, aber man darf ja mal träumen, ja. Ganz im Sinne deines hier komischen Traums. Was ist
Warte,
das hier?
Willst du einmal noch?
Ja, mach noch einmal.
Achtung, das ist das Geräusch für Entspannung.
Herrlich.
Ja. Weniger arbeiten, mehr Freizeit.
Wäre das toll. Alles, was wir nicht gerne machen, einfach den Roboter übernehmen lassen. Aber vielleicht behält John Maynard Keynes ja doch recht. Der berühmte britische Ökonom, der hat nämlich 1930 schon gesagt, dass wir im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten müssen.
Aber das ist ja, Moment, wir haben ja 6 Jahre nur noch Zeit. Sollen wir in 6 Jahren unsere Arbeitszeit nochmal halbieren?
Er sagt, 15 Stunden in der Woche reichen, um gut leben zu können. Ja,
gut,
aber das ist halt wirklich vielleicht Träumerei. Ne?
Ja, und vielleicht ist es ein großer Wunsch, aber es lohnt sich ja auch immer an Wünschen weiterzuarbeiten, um am Ende weniger zu arbeiten.
Was machen wir jetzt? Die KI ist noch nicht so weit. Es gibt noch keine seriösen Studien, wie sich kürzere Arbeitszeiten langfristig auswirken. Und trotzdem ist der Wunsch bei den Menschen groß. Sie wollen weniger arbeiten, mehr Zeit für sich, für die Familie haben, aber sie wollen deshalb halt nicht weniger verdienen.
Und sie haben im Gegensatz zu damals in den 80er Jahren ein echtes Ass im Ärmel. Dadurch, dass Arbeitskräfte immer knapper werden, haben sie auch mehr Macht. Der Arbeitsmarkt hat sich da so radikal verändert. In den 90ern mussten die Menschen, wenn sie solche Sachen formuliert hätten, solche Wünsche gefordert hätten, Angst haben, arbeitslos zu werden. Die Zeiten sind jetzt vorbei.
Deswegen spricht man heute von einem Arbeitnehmermarkt. Wir sitzen am längeren Hebel. Das sagt auch der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, mit dem wir gesprochen haben. Es geht heute viel mehr um Arbeitsbedingungen, um Arbeitszeiten. Und die Firmen werden dem nicht entkommen, wenn sie genug Mitarbeitende haben wollen. Andrea Nahles, die ist ja inzwischen Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat es bei einem Vortrag ziemlich drastisch gesagt, gewöhnen Sie sich dran.
Aber gut. Bei allem Wettstreit und bei schönen Träumen, wir haben ja alle nichts davon, wenn der Wirtschaftsstandort Deutschland mit solchen Ideen kaputt ginge. Dann gibt es zwar wieder genügend Mitarbeiter, aber auch viele Arbeitslose und weniger Steuereinnahmen, das funktioniert nicht.
Auf der anderen Seite haben wir auch nichts davon, wenn die Menschen die ganze Zeit nur unzufrieden sind, überlastet sind, krank werden. Und das war ja übrigens auch ein wichtiger Aspekt bei den Lokführern. Du erinnerst dich womöglich, da war ja ein bisschen was los.
Ja, die Bahn hat zwar immer dagegen gehalten, dass sie diese 35-Stunden-Woche nicht stemmen kann, weil ja sowieso schon haufenweise Lokführer fehlen. Aber der Sprecher des Verbands der privaten Bahnunternehmen, Matthias Stoffregen, der hat uns gesagt, ihm würde es schon viel mehr helfen, wenn die Lokführer, die er hat, nicht so oft krank wären.
Ja. Also ein Allheilmittel gegen den Fachkräftemangel ist die 35-Stunden-Woche oder 4-Tage-Woche nicht. Solange es nur wenige Arbeitgeber gibt, die das anbieten, können die vermutlich leichter Mitarbeiter an Land ziehen. Allerdings fehlen die dann halt auch wieder bei anderen, die das nicht anbieten können. Denn mehr Leute werden wir ja deshalb nicht. Und wenn alle Unternehmen auf kürzere Arbeitszeiten setzen, dann ist der Vorteil für die einzelne Firma vielleicht auch wieder weg.
Auf der Habenseite hätte man gesündere Mitarbeiter, mehr Zufriedenheit, vielleicht mehr arbeitende Frauen. Das sind Argumente für kürzere Arbeitszeiten. Die Unternehmen müssten sich vielleicht mental auch erstmal drauf einlassen, weil sie sonst auch den Kürzeren ziehen im Kampf um Arbeitskräfte. Sie müssen vielleicht auf Gewinne verzichten, wobei wir da ja auch ein anderes Beispiel hatten. Da gab es ja sogar mehr Gewinne. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
Und die Mitarbeiter, die können sich vielleicht auch mit flexiblen Arbeitszeiten anfreunden und nicht auf eine starre 4-Tage-Woche oder 35-Stunden-Woche versteifen. Arbeiten, so wie es halt zur Lebenssituation gerade passt.
Also, welches Fazit würdest du ziehen?
Wir haben ja gefragt, ob die 35-Stunden-Woche für alle unmöglich oder vielleicht doch machbar ist. Und ich finde, man kann das halt so noch nicht beantworten. Vielleicht müssen wir die Frage ein bisschen umformulieren. Lohnt es sich, die 35-Stunden-Woche auszuprobieren? Mit so ein bisschen Mut und Fantasie mal neu zu denken, das finde ich auf jeden Fall.
Ja, also auszuprobieren und mal zu überlegen, was geht da?
Und da wir ja jetzt nicht davon sprechen können, dass alles, wie es gerade ist, nur super läuft, würde es sich vielleicht wirklich lohnen, einfach mal anders zu denken.
Aber bitte wissenschaftlich begleitet. Follow the science, ganz wichtig.
Apropos begleitet. Begleitet werden wir auch von einem wunderbaren Plus-Minus-Team.
Ich würde sagen, eng betreut, wichtigerweise auch.
Betreutes Podcasten erfolgt hier, nämlich von unserem Team. Autorin dieser Folge ist Christine Bergmann mit Recherchen von Michael Huben.
Die Redakteurin dieser Folge heißt Katharina Fortenbacher. Jan, ganz herzlichen Dank auch an dich.
Und für die Technik und den Schnitt verantwortlich ist Jo Baumann.
Und jetzt sagen wir nach dem Danke auch noch Tschüss.
Das sagen wir nicht.
Nein.
Wir haben noch einen wichtigen Hinweis.
Ah.
Das hier hat euch ja hoffentlich gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt.
Ja, Moment, dann müssen wir mehr arbeiten. Also wenn ihr wollt, dass wir keine 35-Stunden-Woche haben, sondern dass wir noch mehr arbeiten, dann schreibt uns und abonniert uns.
Genau. Abonnieren könnt ihr uns auf allen Podcast-Plattformen. Auf manchen könnt ihr auch noch sowas wie Glocken aktivieren und uns bewerten mit Sternen.
Kommentare nehmen wir auch gerne.
Wundervoll. Und wenn ihr die Kommentare uns per Mail zukommen lassen wollt, weil ihr Kritik, Wünsche, Anregungen habt, dann macht das an plus-podcast@ard.de.
Okay, dann jetzt sagen aber. Wir jetzt Tschüss.
Sagen wir.
Macht's jetzt, gut. Jetzt bis nächste ich. Woche.
Ciao.
Du bist der Versprecheronkel. Du musst immer deine Versprechen einlösen.
So sieht's aus. Wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Tagesschau-Podcast Mal angenommen nehmen sich regelmäßig politische Ideen vor und denken diese dann in die Zukunft.
Ja, in diesen Gedankenexperimenten spielen sie durch, was passieren könnte, wenn man das wirklich Wirklichkeit werden lässt. Und sie haben sich auch mal angeschaut, wie ist denn das mit dem Arbeiten?
Und sie haben sich auch mal unserem Thema gewidmet. Was wäre eigentlich, wenn wir alle weniger arbeiten würden? Spannend daran, auch hier kommt KI und Digitalisierung vor und wie das unsere Produktivität womöglich steigern könnte. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek oder einen Link dazu gibt's in den Shownotes.